Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Ahmad Mansour ist arabischer Israeli, er ist Psychologe und arbeitet in Projekten gegen die Radikalisierung, Extremismus und Antisemitismus. Und er ist einer der wenigen Palästinenser, der auch noch nach dem 7. Oktober mit Juden spricht. Seine Gespräche mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und der Journalistenkollegin Shelley Kupferberg erscheinen nun als Buch. Es heißt Spannungsfelder leben in Deutschland. Und ich habe vor der Sendung mit Ahmad Mansour gesprochen. Hallo Herr Mansour, Sie waren in den letzten Wochen immer wieder viel in den Medien zu hören, sehen und lesen wegen des Attentats von Solingen und haben die Sachen gesagt, die Sie eigentlich seit Jahren wiederholen. Islamismus sei eine Gefahr, die nicht ernst genug genommen wird in Deutschland. Und haben Sie manchmal das Gefühl, man hört Ihnen überhaupt nicht zu?
Also es geht nicht um mich, aber ich habe schon das Gefühl, und das frustriert mich, das ist wie eine Wiederholungsschleife. Alles wiederholt sich, man sagt die gleichen Sachen, die Politiker sind empört, es gibt eine Debatte, die Talkshows sind offen, man will wissen. Aber wie oft habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren erzählt, warum Leute sich radikalisieren und was wir brauchen und was wir zu tun haben. Und am Ende kommen irgendwelche Leute, die die Debatte dann in eine andere Richtung bringen. Und daraus lernen wir nichts.
Es ist wie eine Endlosschleife, aber es ändert sich nicht wirklich was. Woran hakt es in Deutschland? Machen sich die Deutschen besonders schwer mit diesem Thema?
Erstmal handelt es sich um sehr schweren Themen, die damit hängen. Also wenn man jetzt wirklich daraus lernen möchte, wenn man jetzt seine Migrationspolitik, Umgang mit muslimischen Verbänden, eine andere Bildungsoffensive, sozialen Medien, all das hängt zusammen. Wenn man das bearbeiten möchte, dann kostet das ganz viel Energie und Geld. Dann widerspricht das teilweise die ideologischen Fundamente, mit denen man sozusagen Wahlkampf macht und mit denen man groß geworden ist. Vielfalt zelebrieren, Migration, wir haben Platz. Das sind die Falschen wieder mal, die dagegen sind, dass wir sozusagen offene Grenzen haben. Das kostet eigentlich Mut und auch Führungsstil und Fähigkeit, um überhaupt nach solchen Taten auch mal zu sagen, tut mir leid, aber vielleicht war meine Politik nicht die richtige. Vielleicht müssen wir umdenken. Und deshalb passiert das nicht. Und es passiert auch nicht, weil man darf nicht vergessen, dass mittlerweile Wissenschaft und Zivilgesellschaft und Islamwissenschaft und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, keine Interesse haben, aber ganz viel Macht, um die Debatte so zu lenken, dass ihre Themen, ihre Ideologie nicht hinterfragt wird.
Warum handeln die islamischen Verbände nicht? Warum ist das so, dass die Moscheen das eine predigen und nach außen dann was ganz anderes sagen, gerade auch was Antisemitismus angeht?
Weil das ist ihre Strategie. A, weil sie von Ausland gesteuert sind. Das sind ja Verbände, die Interesse haben, die Politik von Erdogan und von Katar und von diesen Ländern eigentlich hier unter ihre Communities zu verbreiten. Und deshalb haben sie kein Interesse, jetzt sich an den Grundwerte dieser Gesellschaft in Deutschland zu halten. Und zweitens, weil wir unbedingt den Islam die kirchliche Strukturen aufzwingen wollen. Und deshalb habe ich Politiker zu tun, die sagen, ja, mit wem soll ich reden, wenn nicht mit DITIB und mit den Verbänden. Erstmal kann man mit den Verbänden reden, aber auch kritisch diskutieren. Zweitens ganz klare Forderungen stellen. Und man darf das nicht exklusiv nur mit denen tun. Es gibt auch andere Muslime in dieser Gesellschaft, die unabhängig sind. Es gibt Islamwissenschaftler, es gibt Fakultäten, es gibt Menschen muslimischer Herkunft, die wirklich dazu beitragen können, dass wir unabhängig von diesen Verbänden werden und auch den Vielfalt der muslimischen Stimmen auch ermöglichen. Aber wenn jeder, der irgendwie die Stimme erhebt und die Verbände kritisiert, sehr schnell zu einem Islamhasser gemacht wird, dann werden diese Stimmen irgendwann als delegitim dargestellt und da macht die Politik weiter und redet mit den Verbänden, weil die anderen ja ein No-Go sind. Und das ist auch etwas, was immer wieder sich wiederholt. Ich kann Ihnen garantieren, nach Solingen werden jetzt nach all diesen Debatten ein paar Millionen freigegeben und am Ende haben wir sinnlose Projekte, die kein Jugendlicher erreichen, die kein Mensch erreichen, die nicht zu einer spürbaren Veränderung führen, sondern wir werden mit diesen Geldern irgendwann Islamophobie und Diskriminierung und so weiter und so fort behandeln. Und die anderen Themen werden einfach komplett ignoriert. Das ist in meiner Karriere hier in Deutschland jedes Mal der Fall, wenn dann die Politik handeln möchte, aber eigentlich kein Konzept und leider auch keine Ahnung hat.
Was sollte man denn stattdessen machen mit diesem Geld oder vielleicht ganz ohne Geld?
Also wenn es darum geht, unsere Demokratie zu schützen, dann muss man global denken. Dann brauchen wir Konzepte, und zwar nationale Konzepte. Wenn es um Islamismus geht, dann geht es erstmal darüber nachzudenken, was führt zur Radikalisierung, wo findet die Rekrutierung statt. Dann werden wir sehr schnell herausfinden, dass ganz viel in den sozialen Medien stattfindet. Ganz viel passiert, weil die Leute in Deutschland nicht ankommen. Wir werden merken, dass die Islamisten mittlerweile besser auf TikTok und Instagram unterwegs sind und ihre Propaganda auf Jugendkultur verpacken, dass sie bei der Gruppe ankommen. Wir haben eine Radikalisierungswelle, das merkt man in jeder Schule und die hat ja nach dem 7. Oktober noch verstärkt sichtbar geworden. Und wir müssen jetzt einfach ehrlich zu uns sein und vielleicht sagen, okay, ich mache jetzt nicht das Gleiche, was ich jetzt seit 10 oder 15 Jahren mache, sondern jetzt versuche ich vielleicht auf andere Stimmen zu hören.
Wie konnte es sein, dass der Antisemitismus so schnell wieder da war, also auf der Straße, gerade bei den Muslimen? Das war einfach viel zu schnell, viel zu heftig da.
Der war immer da. Was sich jetzt nach dem 7. Oktober verändert hat, ist die Tatsache, dass mittlerweile die Quantität, das heißt der Zahl an Menschen, die antisemitisch sozialisiert sind oder so denken, in Deutschland einfach viel, viel größer als vor 5 oder 6 Jahren. Zweitens, aufgrund dieser Heftigkeit des 7. Oktober und die Heftigkeit der israelischen Antwort in Gaza, ist natürlich die Emotionen noch viel, viel größer. Ja? Das ist kein Ereignis, den vielleicht 20% der Muslime oder der Araber gesehen haben. Das ist ein Ereignis, der jeder genau weiß, wenn er aufgestanden ist und zum ersten Mal von dem 7. Oktober gehört hat, genau weiß, wo er war, was er gegessen hat, was er getragen hat. Es ist ein Ereignis gigantischen historischen Ausmaß. Und entsprechend natürlich die Antwort. Und natürlich, wenn die Moscheen, wenn die sozialen Medien auch alle irgendwie dazu beitragen, dass der Antisemitismus nicht bekämpft, sondern leider verbreitet wird, dann sollte man sich nicht wundern, dass wir seit dem 7. Oktober solche Dimensionen erreicht haben.
All das ist auch das Thema in Ihrem Buch Spannungsfelder, das nächste Woche erscheint. Es sind Gespräche zwischen Ihnen und Josef Schuster, dem Präsident des Zentralrats der Juden, moderiert von Schelle Kupferberg. Zuerst dachte ich, Sie haben sich ganz leicht gemacht, ein Buch aus Gesprächen zusammenzustellen. Und dann merkte ich, das ist doch ziemlich spannend und vielleicht ist das gar nicht so leicht, so ehrlich und persönlich zu reden in dieser Zeit.
Wenn ich so ein Projekt machen möchte, dann will ich auch ehrlich sein. Und das, was Sie beschreiben, waren meine Gedanken, noch bevor ich reingekommen bin. Ich kannte auch Herrn Schuster natürlich von Fernsehen und von Interviews, aber persönlich gar nicht. Vielleicht habe ich ihn 1-2 Mal gesehen vor kurzer Zeit. Ich wusste nicht, was für eine Persönlichkeit gegenüber sitzt. Ich wusste nicht, wie er zu vielen Themen denkt. Werde ich jetzt ein Politiker? Werde ich jetzt jemandem, der frei redet, der ehrlich auch in den Gesprächen? Oder werde ich ein Präsident, ein Zentralrat der Juden, der natürlich auch in seine Artikulation viel darüber nachdenkt, was sagt man hier, was sagt man hier nicht? Und ich habe sehr schnell einen ehrlichen Mensch entdeckt, der auch sehr persönlich sprach. Und das hat mir auch ermöglicht, persönlich zu werden und auch intime Blicke zu geben. Und ich habe das nie in Frage gestellt, dass jetzt ein Jude und ein Muslim, es sind zwei Menschen, die da getroffen, die erzählt haben, wie sie mit bestimmten Themen umgehen. Und das macht dieses Buch so spannend.
Die Idee zum Buch und die ersten Gespräche passierten noch vor dem 7. Oktober. Und ich kann mir vorstellen, dass nach dem 7. Oktober es für Sie noch ganz anders und viel schwieriger war, sich mit Juden gemeinsam an einen Tisch zu setzen, als einer der ganz wenigen Muslime in diesem Land, geschweige denn als einer der ganz wenigen Palästinenser.
Natürlich waren da ganz andere Themen, aber Deutschland war eine andere. Unsere Betrachtung von Antisemitismus, von unserer Arbeit war eine andere. Der 7. Oktober hat mein Leben verändert. Der 7. Oktober hat das Leben von Herrn Schuster verändert, übrigens auch seine Arbeit. Also die Dimensionen, die wir hier in Deutschland erleben, an Unsicherheit, an Gefahren, an Anfeindungen, an Gefährdungen, an Antisemitismus, da konnte man nicht mal ahnen, dass sowas überhaupt möglich wieder in Deutschland oder in Europa sein wird. Auf der anderen Seite bin ich natürlich zwischen allen Stühlen. Ich rede hier über mein Kritik an pro-palästinensischer Demonstrationen. Dann sehe ich Bilder aus Gaza, die mich sehr traurig machen. Ich sehe Bilder und Videos aus Israel, die mich sehr traurig machen. Und frage ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wie kann es besser werden? Was soll jetzt passieren? Soll Israel den Krieg stoppen und dann sind natürlich die Unbeteiligten in Gaza vielleicht sicherer, aber wie lange sind sie sicherer? Macht Israel alles, um die Unbeteiligten zu schützen? Wie kann man gegen eine Terrororganisation kämpfen? Das sind alle Fragen, die ich nicht nur mit mir selber diskutiere, sondern leider dazu geführt hat, weil ich ja auch öffentlich eine Haltung zeige und Haltung zeigen möchte, vor allem als Palästinenser, vor allem als Araber und Muslim, vor allem als Deutscher. Und das kostet mir alle Kontakte, die ich mit meiner Familie bis vor dem 7. Oktober gehabt habe, mit meinen Geschwistern, mit Leuten, die ich dachte, das sind meine Freunde gewesen, die, weil wir unterschiedlicher Meinungen auf diesen Gaza-Krieg haben, nicht mehr was mit mir zu tun haben möchten. Und deshalb ist der 7. Oktober eine Zensur. Mein Leben ist danach ein ganz anderes. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit Herrn Schuster, der natürlich wahrscheinlich doppelt so viel Arbeit hat und nicht mal weiß, wo er anfangen soll, jetzt mit den Entwicklungen, mit dem sichtbaren Antisemitismus, der er merkt. Das sind alle Entwicklungen, die vielleicht in 2-3 Jahren, wenn alles ruhiger wird, zu reflektieren wären. Das haben wir versucht, jetzt im Buch zu machen. Aber wir sind mittendrin noch. Also meine Position überdenke ich jeden Morgen. Ich weiß es nicht, ob ich richtig liege, aber es ist meine Position. Es ist meine Haltung. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Sachen gelesen. Ich habe mich emotional mit dem Thema auseinandergesetzt und habe für heute entschieden, dass ich auf der Seite Israel stehen möchte. Dass ich Israel unterstützen möchte im Kampf gegen Antisemitismus, Terrorismus und den Hamas.
Sie sagen, Israel muss gewinnen. Warum muss Israel gewinnen?
Weil wenn Israel nicht gewinnt, verliert Europa, verliert der Westen und verlieren alle Muslime, die nicht unter einem politischen Islam, nicht unter eine Diktatur, nicht unter ein Islamismusregime leben wollen. Das ist ein Schlacht, der nicht nur in Gaza stattfindet. Es ist ein Schlacht zwischen dem Westen und dem Islamismus. Und das haben die Islamisten schon verstanden. Deshalb geben sie so viel Energie, um auch Seelen hier in Europa dafür zu gewinnen. Aber ich möchte zurück zu dem Thema mit meinem Bruder und Geschwister und all den Leuten, die nicht mehr mit mir reden wollen und eine andere Meinung haben. Ich habe schon sehr froh eine Entscheidung getroffen, als ich nach Deutschland kam, dass die Freiheit für mich bedeutet, dass ich selber denke, dass ich mündiger bin, dass ich kritisch mit meiner eigenen Kultur, mit meiner eigenen Biografie umgehe. Und wenn mein Vater, wenn mein Bruder von mir erwarten, dass ich jetzt anders denken muss, weil sie eine andere politische Haltung haben, dann bin ich automatisch auf die ganz andere Seite, weil ich das von mir nicht nehmen möchte, weil ich diese patriarchalischen Strukturen nicht mehr haben möchte. Und das sage ich nochmal, es mag sein, dass ich komplett falsch liege. Es mag sein, dass die Wahrheit wo ganz anders liegt. Aber das ist meine Haltung. Es ist für mich entwickelt mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erinnerungen, mit das, was mich ausmacht.
Das Buch Spannungsfelder erscheint nächsten Monat im Herder Verlag und kostet 20 €.